Ja, das ist richtig. Das ist gut. Wir hören nicht auf, von dir zu singen, beziehungsweise auch von dir zu predigen. Wobei es heute ein bisschen eine Arbeitspredigt gibt. Eine liebe Gemeindeschwester hat gesagt, ihr ist aufgefallen, dass bei der Gemeindeversammlung alle Redner ihre Maske hier vorne links hinlegen. Macht irgendwie nicht so Sinn, oder? Hat sie eigentlich recht? Ich mach's anders. Nee. Ich mach sie ganz weg. Sieht auch besser aus, glaube ich. Jo. Advent steht vor der Tür. Advent heißt ja auch, und das ist eine schöne Sitte, gerade auch für Kinder und so weiter, dass wir jeden Tag ein Türchen aufmachen dürfen. Das ist schön. Und auch heute möchte ich so einen kleinen Bezug darauf nehmen. Ganz am Schluss fällt das Wort Advent dann nochmal, aber jetzt hier am Anfang mal. Auch wir stehen als Christen jeden Tag, haben wir die Möglichkeit, vor einem Türchen sozusagen zu stehen und das doch aufzumachen und hineinzuschauen, was sich dahinter verbirgt. Ich verrate gleich, was sich dahinter verbirgt. Und zwar verbirgt sich etwas dahinter, was schon vor Anbeginn der Welt geschaffen wurde. Die Bibel sagte, das, was ich jetzt gerade meine, wurde schon geschaffen, bevor die Erde erschaffen wurde. Interessant, oder? Was könnte das sein? In grauer Vorzeit, bevor die Erde entstand. Was hinter dieser Tür zu finden ist, ist ein Geschenk. Und ein Dummkopf wäre, der das nicht in Anspruch nimmt. Es wird uns ein langes Leben bringen und viele gute Jahre und viel Frieden. Es zu erwerben, in Anspruch zu nehmen, in Besitz zu nehmen, ist besser als viel Geld und irdischer Besitz. Was mag das sein? Na gut, jetzt, ich glaube, ihr wisst schon, es ist die Weisheit. Die Weisheit ist verborgen, geschrieben im Buch der Sprüche. Und Paulus hat ja seinem Timotheus gesagt, alle Schrift ist Nütze zur Lehre. Und damals meinte er nicht seine eigenen Briefe und auch nicht die Evangelien, die gab es ja noch gar nicht. Ne? Das muss uns auch mal klar sein. Wenn er sagt zu Timotheus, alle Schrift ist Nütze zur Erbauung und zur Lehre, meinte er, was wir heute das Alte oder Erste Testament nennen. Und deshalb tauche ich heute mal in einer gewissen Arbeitspredigt in die Sprüche hinein, in die Weisheit der Sprüche. Ein kluger Mensch lässt sich etwas sagen und nimmt Weisheit an. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem klugen und einem weisen Menschen? Ich habe es schon mal gesagt hier. Ein kluger Mensch kann sich aus jeder misslichen Lage befreien. Ein weiser Mensch kommt erst gar nicht hinein. Das ist der Unterschied. Das Buch der Weisheit sagt sehr viel aus über unsere Beziehungen. Beziehungen zwischen uns Menschen, und die färben auch immer ab auf unsere Beziehung zu Gott. Glaub nicht, dass deine Beziehung zu Menschen problematisch ist und deine Beziehung zu Gott dann unproblematisch. Da gibt es einen ganz starken Zusammenhang, und das sollte zusammenpassen und zusammen erklingen in unserem Leben. Wir wissen, Beziehungen sind entscheidend für unser Wohlergehen. Und wir können sie auch gestalten. Sie sind kein Naturereignis, das man einfach nur hinnehmen muss. Beziehungen sind ein Geschenk. Freunde, viele von uns sind verheiratet, Ehepartner, gute Arbeitskollegen und vieles mehr. Wir leben in Beziehungen, und wer keine Beziehung hat, ist letztendlich auch wie eine Art Beziehung. Und es ist so wünschenswert, dass wir in guten Beziehungen leben. Ich glaube, am schönsten ist es noch bei einem Baby, was so geboren wird. So stelle ich es mir zumindest vor, und ich glaube, es ist auch meistens so. Baby, was im Bauch der Mutter ist, unsere Schwiegertochter hat jetzt gerade so eine Kugel hier. Das ist Beziehung, und das ist wunderbar. Und dann kommt das Baby zur Welt, und dann wird es dann ein bisschen schwieriger. Irgendwann merkt auch jedes Kind, auch ich muss in Beziehungen hinein investieren. Das Baby empfängt zu 100% und lebt in diesen glücklichen Beziehungen. Soll übrigens im Januar zur Welt kommen, und vielleicht kommt es auch früher. Und wie ich meinen Sohn kenne, wird das dann als Jesuskind in der Krippe verwenden, falls am 24. schon da ist. So ist er drauf. Warten wir ab. Anfang Januar wäre besser. Beziehungen hängen definitiv von meinem Input ab. Es ist ein Fördern, ein Fordern, ein Geben, Empfangen und Schenken, Verlieren und Gewinnen manchmal. Kein Selbstläufer sind Beziehungen, brauchen Pflege, Investition und manchmal auch Reparatur. Eine Ehe, nochmal als Beispiel, ohne Investition wird ausbluten irgendwann. Es wird zur Wohngemeinschaft, zur Zweckgemeinschaft mit gleichem Nachnamen, falls. Und manchmal kitten Eltern oder Kinder und Beruf und irgendwelche Themen, Projekte, die Ehe noch zusammen. Aber letztendlich ist sie tot, nicht mehr viel los, weil nicht in Beziehungen investiert wurde. Und das kann man auch nicht so ganz schnell nachholen. Deshalb ist es gut, das Buch der Weisheit rechtzeitig zu investieren. Und wer klug ist, hört auf den Rat der Weisheit und nimmt ihn an. Und deswegen habe ich den Predigttitel genommen. In diesem Sinne soll er heißen. Jetzt wäre es schön, wenn es kommt da oben. Warte mal. Jetzt kommt es, ja wunderbar. 7 Beziehungskiller, bisschen krass für Advent, ich weiß. Aber auch 7 Lebenslinien. Die Bibel ist nun mal knallhart realistisch. Ja, und wir müssen auch richtig an uns arbeiten, damit wir sind beschenkt durch den Heiligen Geist. Der tut so viel Gutes in unserem Leben. Aber wir sollen auch an uns arbeiten. Und das ist mit seiner Kraft richtig mega möglich. 7 Beziehungskiller, 7 Lebenslinien. Das sind nur 4 Verse, die darüber sprechen, wie Beziehungen schlecht laufen können. Also sozusagen so nicht. Ich weiß, man kann an vielen anderen Stellen auch Gutes über Beziehungen lesen und erfahren. Da müsste man nicht in einen Gottesdienst. Deswegen möchte ich auch den Bogen ein bisschen weiterspannen und auch geistliche Komponenten mit hineinnehmen. Nicht nur irgendwie so eine Lifestyle-Predigt halten, auch wenn es meistens gut ankommt, sondern wir wollen auch richtig ins Wort Gottes reinschauen und dann sehen vor allen Dingen, so nicht, ganz kurz nur, aber so wäre es besser. In den 4 Versen, die ich gleich vorstellen werde, geht es um 7 Beziehungskiller, sagte ich schon, mit denen wir ganz schön viel Unheil anrichten können. Und die sind so krass, dass Gott sogar sagt, und das passt sogar nicht in unser Gottesbild, ist ja eh ziemlich klein, unser Gottesbild ziemlich eng gefasst. Das heißt, Gott hasst diese 7 Dinge. Das sind 6 Dinge, die dem Herrn verhasst sind. Und alle 7 verabscheut er. Also drunter geht's nicht. Eine Nummer kleiner geht leider nicht. Ich habe in allen Übersetzungen nachgeschaut, auch mal bei Englisch und so, was man so alles macht. Ne? Nein, es steht überall genau das gleiche Wort. Er hasst diese Sachen. Sie sind ihm verhasst. Und das ist so ein bisschen ein Zahlenspruch hier aus dem Jüdischen. 6 Dinge sind dem Herrn verhasst und alle 7 verabscheut er. Das heißt, alle 7 sind ihm verhasst, verabscheut er. Das ist einfach nochmal eine Verstärkung, dass man nicht meint, es ist eine Rangliste und dann wird es weniger, sondern es ist alles gleichermaßen ihm verhasst. Und jetzt kommt das komplette Listing. Das hasst Gott. Augen, die überheblich blicken. Zunge, die Lügen verbreitet. Hände, die unschuldige Menschen tötet. Betrifft es uns irgendwie? Herz, das finstere Pläne schmiedet, Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht und ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Das ist irgendwie ein bisschen heftig für einen Adventsgottesdienst, ich weiß, und wir sind doch da über allem schon weit drüber. Aber wie gesagt, alles Wort der Bibel ist nützlich zur Erbauung und zur Lehre und wir lassen es an uns heran. 7 Beziehungskiller, 5 Körperteile zuerst mal, gegen die an sich ja nichts einzuwenden ist. Die können sehr segensreich sein. Und wir sind dankbar, wenn sie gut funktionieren. Die Augen, die Zunge, die Sprache ist das letztendlich, der Mund, die Hände, Herz und Füße. Aber mit diesen 5 Teilen können wir auch ganz schön daneben liegen und manches Unheil anrichten. Und Jesus ist ja auch immer so radikal. Er sagt ja auch mal irgendwo, im Matthäus-Evangelium, wenn dein Auge dich verführt, deine Hand oder was immer, reiß es ab. Besser, du hast kein Auge mehr oder nur noch eines, als es dich zur Sünde verführt. Jesus ist immer so unangenehm radikal. Wir Pastoren und so weiter predigen lieber über Paulus, singen das hohe Lied der Liebe, aber Jesus ist immer so heftig, also so kompromisslos. Ich möchte diese 7 Aktionen durchgehen. Und dann noch die Punkt 6 und 7, keine Körperteile, sondern eher wir als Gesamtkunstwerk, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht und ein Mensch, wie krass, wie schlimm, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Und auch da könnten wir sagen, so krass bin ich nicht drauf. Und Jesus sagt, wenn du in deinen Gedanken denkst, du Idiot, wäre es, als hättest du ihn ermordet. Versteht ihr? Wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Oder wenn deine Augen eine andere Frau oder einen anderen Mann anschauen, hast du im Grunde schon die Ehe gebrochen. Reinheit ist bei Jesus ein ganz großes Thema. Lass uns heute sensibel sein in dieser Predigt, ob wir nicht auch hier Beziehungskiller, ich nenne es einfach mal so, entdecken, die mit uns ein bisschen was zu tun haben können, wo wir nachlegen können, wo wir etwas rausnehmen sollten aus unserem Leben, damit unsere Beziehung zu Menschen und zu Gott wachsen und gelingen. Und dann aber auch 7 Lebenslinien, das möchte ich ganz klar sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig, wie wir mit diesen 7 Anteilen Gutes tun können. Und das Wort Gottes ist voll davon, von guten Anteilen, was wir mit diesen Positionen alles tun können. Ich habe die ganze Bibel, kann ich so wirklich sagen, natürlich mit dem Softwareprogramm durchgeforstet. Es war richtig viel Arbeit und es war schön, das zu tun. Augen, Zunge, was sagt die Bibel über jeweils diese Dinge? Und ich konnte mich dann natürlich nur auf 3-4 Verse beschränken, eine Auswahl treffen. Aber es war eine tolle Sache, sich damit zu beschäftigen, was das Wort Gottes alles zu dem sagt. Augen, wir fangen vorne an, die überheblich blicken. Ja, was heißt das? Augen, die auf andere herabschauen, sie klein machen, lieblos, kalt, herablassend, selbstbezogen. Ja, es wäre besser, anstatt auf Menschen zu schauen, sei es überheblich, mitleidig, bewundernd, neidisch, verurteilend, kritisierend, alles Anteile, die wir doch so ein bisschen auch kennen, ne? Was wäre besser? Was sagt uns die Weisheit? Was sagt uns das Wort Gottes? Die Lebenslinie Nummer 1, statt diesem Beziehungskiller zu folgen, heißt hier in 4 Versen, die ich kurz durchgehe, die erste Empfehlung der Weisheit wäre, ich habe aus dem Psalmen, ich habe den Herrn stets vor Augen. Das ist gut. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Das ist ein ganz anderer Sound, als herablassend zu schauen. Andere Blickrichtung, aufschauen zum Herrn, den Herrn stets vor Augen. Das ist ein bisschen Trainingssache auch und deshalb nenne ich es heute Morgen. Ich schaue stets auf den Herrn, ich habe ihn stets vor Augen. Wer auf den Herrn schaut, wird auch Menschen anders betrachten, ganz sicher. Mit himmlischer Brille, mit Augen der Liebe, vielleicht sogar mit den Augen Gottes. Mit der Verheißung auch hier, wer den Herrn vor Augen hat, wird nicht zu Fall kommen. Einen zweiten Gedanken zu den Augen. Ihr merkt, es ist eine Arbeitspredigt. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel fest vor Augen hat oder das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich sag mal so, Konzentration in meinem Leben. Konzentration auf das Wesentliche. Besser, sagt die Weisheit, sich mit den Augen zu konzentrieren, nicht auf Nebensächlichkeit, nicht sich ablenken zu lassen, sondern das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das Ziel ist, wo ist das Ziel? Beim Herrn anzukommen, ganz klar. Paulus, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und als mein Vater vor 3 Wochen gestorben ist und ich bei ihm war, da habe ich es miterlebt, wie jemand auf der Zielgeraden eingelaufen ist. Und der Siegeskranz, der wartete schon. Klar, der Körper, der Leib war nicht mehr war erbärmlich sozusagen, in Schwachheit gestorben, keine Frage, aber auferstanden in Herrlichkeit, hundertprozentig. Mein Ziel ist, beim Herrn anzukommen und deswegen konzentriere ich mich wie ein Läufer, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert. Schau nicht überheblich, schau aufs Ziel. Weiterer Gedanke, er öffnet die Augen unserer Herzen. Ich möchte gerne mit geöffneten Herzen, Augen unterwegs sein, Herzensaugen unterwegs sein. Nicht schläfrig, nicht verkniffen, sondern erkennen und sehen und immer mehr verstehen, welche gigantische Hoffnung wir in Jesus Christus haben. Dankbar auch das Gute sehen, was er täglich in mein Leben hineinlegt. Schauen hinein in das Wort Gottes, was so voller Weisheit ist. Und dann schauen wir auf zu Jesus, den Wegbereiter unseres Glaubens, der es angefangen hat in mir, der wird es auch vollenden. Ich schaue nicht auf den Boden, ich schaue auf zu Jesus, weil ich ein Königskind bin. Ich bin kein Verlierer, kein Versager, du hast es vorhin auch wunderbar gesagt, sondern ich schaue auf zu Jesus, den Anfänger, er hat es angefangen in mir und er wird es auch vollenden. Er wird mich im Ziel einlaufen lassen. Schau auf zu Jesus. Er wird dich stärken, er wird dich ans Ziel bringen. Ich habe stets den Herrn vor Augen, zusammenfassend. Ich konzentriere mich auf das Ziel und ich lebe mit geöffneten Augen des Herzens. Das ist mein Wunsch, mein Bemühen, und ich schaue auf zu Jesus, den Wegbereiter meines Glaubens. Die Zunge, die Lügen verbreitet. Wir wissen, die Zunge ist ein ganz heikles Gerät, sag ich mal so, ne? Wie ein Steuerruder, ihr kennt diesen Ausdruck, lenkt sie, so klein sie ist, ein ganzes Schiff. Kann Segen sprechen und Fluch, Unheil anrichten und so viel Gutes bewirken. Die Zunge, die Sprache, mein Mund, das mächtigste Organ, könnte man sagen. Was wir mit den Händen aufbauen, können wir mit unseren Worten wieder einreißen. Jakobus sagt sehr viel dazu. Deshalb, wenn wir über die Lebenslinien sprechen, über das, was gut wäre mit der Zunge, möchte ich diese Ermahnung noch nicht verschweigen, dass wir da doch kurz reinschauen. Er sagt viel dazu, sagte ich eben. Ein Vers als Auswahl: Wenn jemand meint, hat Ansage, er dient Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, betrügt er erstens sein Herz und zweitens, sein Gottesdienst ist nichtig. Harter Tobak für Leute, für wie uns, für mich, für euch, die im Gottesdienst sitzt, zuhörend oder predigend, wer seine Zunge nicht im Zaum halten kann, aber behauptet, Gott zu dienen, betrügt sich selbst. Wer seine Zunge nicht zügeln kann, macht sich selbst etwas vor, seine Frömmigkeit, anders übersetzt, ist nicht viel wert. Und ähnlich Petrus, dass wir das auch sehen als Verstärkung oder ein bisschen anderen Akzent an der Stelle, Verheißung ist damit verbunden. Wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der achte, der hüte seine Zunge, dass nichts Falsches geschieht, dass du nichts Böses redest, dass du deine Lippen hütest, dass sie dich und andere nicht betrügen. Willst du gute Tage erleben, dein Leben lieben, achte auf das, was du sagst. Reiß nicht ein mit deiner Zunge, was du mit deinen Händen, mit deinem guten Herzen aufbaust. Besser ist, Lebenslinie, meine Zunge, meine Sprache, mein Mund soll reden von der Gerechtigkeit Gottes und dich täglich preisen. Das ist die Hauptaufgabe von dem, was ich sagen möchte. Ich möchte Gottes Gerechtigkeit, davon möchte ich sprechen und singen und dich täglich preisen. Meine Zunge, meine Sprache soll täglich singen von deinem Wort, von all deinen Geboten, denn sie sind gut und gerecht. Ich möchte Segen sprechen mit meinem Mund. Ich möchte Menschen ermutigen, wahr und klar sprechen. Mein Ja sei ein Ja und mein Nein ein Nein. Ich möchte die Verheißungen Gottes proklamieren, prophetisch reden, in Sprachen reden, die Wohltaten Gottes rühmen, von seinen Wundern erzählen. Wir merken, unser Mund ist ein mächtiges Werkzeug zur Zerstörung, aber auch zur Auferbauung meiner selbst, zur Ehre Gottes und zur Ermutigung vieler anderer Menschen. Meine Zunge soll singen von deinem Wort. Ich habe noch eine andere Übersetzung gefunden, die fand ich auch im Zusammenhang mit Lobpreis so schön. Fröhlich besinge ich dein Wort, denn alles, was du befiehlst, ist richtig und gut. Das haben wir heute Morgen schon auch getan, fröhlich sein Wort besungen. Das ist richtig und gut vor dem Herrn. Alles, was er befiehlt, ist richtig und gut. Ein weiterer Beziehungskiller ist Hände, die unschuldige Menschen töten. Das sagen wir doch auch wieder, das hängt aber schwer, eine Nummer zu hoch für mich. Machen wir selten, ich weiß. Aber unterlassene Hilfeleistung ist irgendwie auch ein Töten vielleicht. Ja? Etwas nicht tun, sogar strafbar. Wo Menschen verhungern oder auch, wie Jesus sagt, wo ich denke oder tue, du Idiot, habe ich schon jemanden umgebracht. Das Wort Gottes ist sehr, sehr klar und sehr, sehr krass. Und die Heiligkeit unserer Herzen liegt Jesus sehr auf seinem Herzen. Was können wir tun mit unseren Händen, was eine Lebenslinie wäre, was etwas Gutes ist? Wir wollen nicht andere töten, sondern wir wollen aufbauen. Und hier erstmal eine Ansage aus dem Psalm. Du sollst dich nähren von deiner Händearbeit, eine Verheißung, wohl dir, dann hast du es gut. Kleine Ansage, Auftrag und Verheißung zugleich, nähre dich von der Arbeit deiner Hände. Weil wir in den Sprüchen sind, heißt es ja auch, geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Wir sollen uns, das ist ein göttliches Prinzip, wir sollen uns ernähren von der Arbeit unserer Hände. Arbeiten zu dürfen ist ein echtes Privileg. Hast du schon mal dafür gedankt? Ist auch eine Bestätigung, dass ich gebraucht werde, dass ich etwas kann. Ich weiß, nicht jeder hat vielleicht einen Arbeitsplatz, würde gerne oder hat nicht das, was er sich vorstellt. Trotzdem ist es unser Auftrag, es ist ein Segen, wenn wir arbeiten dürfen. Und Rente ist dann auch eine Frucht meiner Arbeit eines Tages. Paulus nimmt diesen Aspekt auch mit rein. Stichwort Hände. Wie gesagt, es hätte viele Verse zur Auswahl gegeben, aber ich will mal richtig so ein bisschen Kaleidoskop bieten. Er sagt, er hat ja lange Zeit auch von Spenden gelebt, und da bringt er jetzt mal diese Komponente mit hinein, und er sagt, ich führe nicht immer ein Leben auf Spendenbasis. Gab es auch Angriffe, ne? Also ganz gemeindepraktisch, ganz praktisch. Und er sagt, diese Hände hier haben mir selbst zum Unterhalt gedient und auch anderen, die mit mir waren, also auch meinen Mitarbeitern. Auch das ist ein Segen, eine Komponente in dem Ganzen, dass wir mit unseren Händen arbeiten und dass wir nicht anderen Leuten auf der Tasche liegen. Und dann dieser Verheißung, dieser wunderbare Ausspruch, der Herr sei mir freundlich und fördere das Werk meiner Hände. Mein Gebet, dein Gebet, ermutige ich dich, der Herr sei dir freundlich und fördere das, was du tust. Ohne Segen ist zwar unsere Arbeit nicht unbedingt erfolglos, aber ohne göttliche Komponente. Und es wäre mir einfach zu wenig. Wie schön ist es, wenn wir so demütig laufen können und sagen, ich bin erfolgreich mit dem, was ich tue, aber es ist der Segen des Herrn. Er fördert, was ich tue, damit ich nicht Schaum schlage und nur Blüten treibe, sondern damit ich echte Frucht bringe. Und dann hier einen letzten Satz aus der ganz praktischen Händearbeit, auch aus den Sprüchen. Da geht es um die tüchtige Frau, die breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen. Das ist ein Auftrag an uns Christen auch, unsere Hand zu rühren, unsere Hände auszubreiten und dem Bedürftigen zu helfen. Die Tugend der fleißigen Frau, der tüchtigen Frau, die Tugend des fleißigen Christen, des guten Christen. Wir breiten unsere Hände aus, um dem Bedürftigen zu helfen. Ganz praktisch. Lass uns nicht zu oberfromm sein. Praktische Hilfe ist total wichtig. Und dann aber auch nochmal geistig. Hier habe ich es ein bisschen erweitert. Auch geistlich. Die Apostel zum Beispiel. Sie legten anderen die Hände auf. So Gutes können wir tun mit unseren Händen. Und sie empfingen Heiligen Geist. Heiligen Geist vermitteln sozusagen. Das steht jetzt hier mal auch für die Weitergabe von geistlichen Gaben. Ich möchte dich ermutigen, dich darin auch zu üben, wie die Apostel damals. Sie legten Hände auf und die anderen empfingen. Oder auch dann im nächsten Vers, sie beteten, und da ging es um die Sendung, andere segnen, ihnen die Hände aufzulegen, andere segnen, sie auf ihrer Reise segnen, in ihren Dienst hinein. So Gutes können wir tun mit unseren Händen. Und dann auch herrlich, Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände der Apostel. Das wäre ein Ansporn. Ich möchte, dass Gott durch mein Leben, durch deine Hände nicht geringe Taten, sondern große Taten bewirkt. Lass uns da dranbleiben. Wir wollen Wunder erleben. Das haben wir vorhin auch gehört. Gott möchte durch dich große Taten vollbringen. Geh nicht drunter. Bleibe nicht drunter. Gott möchte durch dich, ermutige dich heute Morgen, durch dein Leben große Taten vollbringen. Dann hier noch einen letzten Gedanken, so wie gesagt, so ein kleines so rundum mal. Hier auch eine kleine Ermahnung oder ein Hinweis, ein Rat. Höre auf die Weisheit, und Timotheus hat es wahrscheinlich angenommen von Paulus. Überlege schon auch trotz allem, bei aller Euphorie, was du tust. Lege nicht jemandem vorschnell die Hände auf oder beteilige dich an irgendetwas, damit du nicht teilhast an fremden Sünden. Halte dich selber rein. Also wir merken auch diese positive Spannung, viel Gutes zu tun, aber auch zu achten, tu manches nicht vorschnell. Ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Finstere Gedanken, finstere Pläne, Machenschaften. Ich würde mal sagen, so ganz fern ist es uns auch nicht. Vielleicht unsaubere Strategien in unserem Leben, Tricksereien, Schummeleien am Arbeitsplatz, bei der Steuer, in der Schule vielleicht. Verbissenheit, Sturheit, Festhalten an irgendwelchen Dingen, das alles würde ich auch mit einem Herzen gleichsetzen, das in gewisser Weise finstere Pläne schmiedet. Die Bibel, da hatte ich hunderte von Versen, sagt so viel über unser Herz aus. Ne? Ein trotziges Ding manchmal, luthermäßig verzagt. Und wir können ein neues Herz bekommen, ein demütiges Herz. Demut ist ja keine Verhaltensweise, das machen wir Christen, meinen wir ja manchmal, wenn ich sage, ich bin nichts, kann nichts und so, sei das irgendwie Demut oder so, da kann man ein sehr stolzes Herz dabei haben, ne? Weil man gefragt werden möchte, weil man hochgehoben werden will. Nein, du bist doch, nein. Demut ist eine Sache des Herzens. Der demütigste Mensch war Mose. Der leitete ein Volk über Jahrzehnte von Hunderttausenden von Leuten. Er hat Gericht gesprochen, er hat die Tafeln Gottes im Zorn zerbrochen. Er hat gestritten mit seinen Kollegen, mit Josua, mit Mirjam. Und er war der demütigste Mensch auf dieser Welt. Lass uns das Wort Demut auch ganz neu nennen. Stolzes Herz, reines Herz, ein Herz, das bei Gott ist, all diese Dinge und. Und deswegen schreibe ich mir in mein Buch hinein heute Morgen, erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, wie ich es meine, erkenne. Selbsterkenntnis ist ein Weg zur Besserung, sagt man manchmal. Erforsche mich. Denn manchmal glauben wir unsere eigenen Lebenslegenden, unsere eigenen Lügen, manchmal auch das, was wir uns zurechtgelegt haben als Erklärungsmuster, warum wir so und so sind und weil die Dinge so sind. Erforsche mich, Herr, mein Herz, damit es rein wird, damit ich verstehe, wie ich ticke und damit ich deine göttliche Gestalt annehme. Prüfe mich, meine Motivation, auch im geistlichen Dienst. Was ist meine Motivation? Was ist mein Herzschlag? Was ist meine erste Liebe? Das soll mein lebenslanges Gebet sein. Kommt von David. Erforsche mich, Herr. Und dann, willst du gut aussehen? Dann ist ein fröhliches Herz die beste Schönheitszutat oder irgendwie so in der Art. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht und es sieht immer gut aus. Dann wird dein Gesicht sehenswert. Ich lade dich ein, kultiviere ein fröhliches Herz. Kultiviere ein fröhliches Herz in deinem Leben. Auch das ist Trainingssache. Jawohl, das ist nicht nur gegeben, ein Naturereignis. Man kann darauf achten. Ich will ein fröhliches Herz haben. Das geht so, indem ich alles andere rauspuste. Und der Heilige Geist einkehrt. Er kehrt ein, das andere kehre ich aus. In meinem Herzen. Und dann ein Vers, der gut in unsere Zeit passt. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Manche sind verwirrt von uns oder wir können wahrscheinlich alle in uns in irgendwelchen Aggregatzuständen dazu, dass wir verwirrt sind, was ist das jetzt gerade alles und so. Euer Herz erschrecke nicht. Auch wie es weitergeht mit diesem, mit jenem, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Füße, Beziehungskiller Nummer 5. Die schnell laufen, Böses zu tun. An sich klar, ja, unterwegs zu nicht guten Taten, zu Aktionen, vielleicht auch zu Plätzen, lieber Christ, an die du nicht hingehörst, die dir nicht gut tun. Um das mal so ein bisschen aufzuweiten, ein bisschen sanfter, Böses tun, ja, aber es gibt Plätze, da gehörst du nicht hin. Vielleicht ist das mal ein Wort heute Morgen für dich, beweg dich dort nicht. Vielleicht ist auch von einem Computer der Platz, gehörst du nicht hin, an manchen Stellen. Besser ist Lebenslinie, wie lieblich sind, das ist so ein bisschen adventlich, deswegen habe ich da so eine Kerze hin praktiziert, so eine erbärmliche. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße derer, die gute Botschaft verkündigen. Das ist gut, so möchte ich laufen, mit Füßen die gute Botschaft verkündigen. Auch da nehme ich dich mit hinein. Werde einer, der mit seinen Füßen fleißig unterwegs ist, nicht an Orte, die dir nicht gut tun, wo du nicht hingehörst, sondern gute Botschaft zu verkündigen. Und, dann die Verheißung, er wird deinen Fuß nicht gleiten. Glaubst du das? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Auch wenn es manchmal sich schlüpfrig anfühlt und der Weg voller Steine ist, ich verspreche dir, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Hey, es geht noch mehr in deinem Leben. Der Raum, in dem du dich momentan bewegst, ist noch nicht alles. es geht noch mehr. Der Herr stellt deine Füße auf einen weiten Raum. Nur gehen musst du schon selbst mit deinen Füßen. Ja? Aber da ist noch Raum, da ist noch Platz, da ist noch was zu gewinnen. Ich möchte dich auch heute Morgen ermutigen. Ich hoffe, dass für jeden irgendwie so ein kleines Weisheitssteinchen dabei ist heute Morgen. Ich möchte dich ermutigen, daran zu glauben, er stellt deine Füße auf einen weiten Raum. Dann musst du aber auch gehen und nimm ein das gute Land, das der Herr dir geben wird. Loslaufen, Raum gewinnen, wage neue Schritte in deinem neuen Leben. Beziehungskiller Nummer 6, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Da muss ich erstmal was trinken dazu. Ist klar, machen wir nicht, oder? Falsche Aussagen. Ich finde, Halbwahrheiten sind auch falsche Aussagen. Und damit gehen wir ganz schön oft um mit Halbwahrheiten. Wir sagen nicht etwas, was ganz falsch wäre, aber wir sagen auch nicht die komplette Wahrheit. Halbwahrheiten. Und die nützen uns oft, weil wir da die Dinge gewichten können, so wie es uns passt und wie es uns nützlich ist, wie es unserer Ehre gut passt. Und deswegen ist es durchaus eine Ermahnung, die in den Raum passt, die zu mir passt. Ein Zeuge, der falsche Aussagen macht, Gott hasst das. Gott, um das nochmal klar zu machen, ja, vergesst bitte bei allen Punkten nicht, über allem Stand, Gott hasst das. Ein Zeuge, der Halbwahrheiten verkündigt. Nicht grobe Unwahrheiten, sondern eben Halbwahrheiten, tendenziöse Darstellungen, Beschönigungen, Harmonisierungen, Wasser auf unsere Mühlen lenken, als wäre es ich gewesen, der das gut gemacht hat. Dabei waren es viele andere, die ihre Anteile hatten. Ehre auf mich lenken, auf meine Wichtigkeit, auf meine Anteile, auf meine Verdienste. Das sind leider falsche Aussagen, wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen. Die Lebenslinie, die viel fruchtbarer wäre, habe ich zwei Verse zusammengenommen aus dem großen Angebot. Ich möchte Zeuge für Jesus sein. Ihr seid meine Zeugen, sagt schon Jesaja, und Apostelgeschichte legt nochmal eins drauf. Ihr seid meine Zeugen. In Jerusalem, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt, ihr kennt das. In nah und fern, nicht nur in der Ferne, sondern auch hier in Altensteig. Manchmal träumen wir auch davon, ich könnte so wirksam werden für den Herrn, wenn ich erstmal auf dem Missionsfeld wäre, meine Probleme hier lassen kann. Nein, wir wollen hier schon Zeuge sein. Wer hier nicht Zeuge ist für den Herrn, ist es dort auch nicht. Ja. Vielleicht hilft dir der Status dort. Lass uns hier anfangen. Deswegen ist auch hier die Reihenfolge in Jerusalem, also in deinem Ort, dann in deinem Umfeld, Judäa, Samarien und dann bis ans Ende der Welt. Und jetzt hier was aus der Praxis, da geht es auch um Zeugen. Wenn dein Bruder sündigt, dann zerreißen wir uns nicht den Mund, haben wir vorhin schon gehabt mit dem Mund und der Zunge, sondern dann schmerzt mein Herz. Und hier empfiehlt Matthäus Evangelium, dann geh zu ihm hin, wenn dein Bruder sündigt, und stelle ihn unter vier Augen, also unter euch zwei, zur Rede. Hört er auf dich, nimmt er Weisheit an, und jetzt kommt es so schön ausgedrückt, hast du einen Bruder wiedergewonnen. Lass uns so auch unterwegs sein. Und was hat es mit den Zeugen auf sich? Hört er nicht, dann nimm zwei, drei Zeugen mit. Gib nicht auf. Nochmal nachsetzen. Warum? Und mir gefällt das so gut. Weil du dann einen Bruder gewinnst, wieder zurückgewinnst. Das hat auch was mit Zeuge zu tun. Nimm keine Klage. Letzter Punkt vielleicht auch in dem Klang aus der Gemeinde. Praxis vielleicht. Nimm gegen einen Ältesten keine Klage an. Ohne zwei, drei Zeugen. Ihr seht, also dieses Zeuge sein und Zeugnis geben hat sehr viel relevante Anteile in unserem Leben. Wir kommen zum letzten Killer, Beziehungskiller. Ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Das ist aber übel. Übler geht es nicht, weil das ist ja auch ein Freund. Ne? Ein Freund, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Tragisch. Jemand, der Menschen auseinanderbringt, der Menschen entzweit mit seinen hetzerischen Aussagen. Wir wollen uns prüfen, so krass vielleicht nicht, aber auch da, und wie gesagt, immer unser Mund, unsere Zunge spielt da ihre Anteile, wo verbreiten wir spalterisches, vielleicht auch leichtes Gift und so Nuancen und so weiter, ein Freund der Geschwister, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Die Bibel sagt ja oft in den Versen, heißt es ja in den Briefen, ihr Lieben, ja, so wird es oft, ja, sagt Paulus und Johannes und so weiter, aber es kann man auch übersetzen mit ihr lieben Freunde. Und wer Freunde, wer Geschwister gegeneinander bringt, auseinander bringt, Gott kann das nicht leiden. Was wären Lebenslinien? Letzte Aktion hier. Freunde, Stichwort Freunde. Freunde nicht auseinanderbringen, ein Freund sein. Ich habe mal etwas genommen, was so ein bisschen weiter weg ist, weil es halt auch aus den Sprüchen ist. Und das haben mir meine Eltern immer aufgeschmiert, sozusagen diesen Vers. Lieber Andi, wenn dich die bösen Buben locken, gut, es war ein bisschen humoristisch gemeint, so folge ihnen nicht. Aber ich möchte es trotzdem auch mal sagen, heute und mit den bösen Buben, sage ich jetzt einfach mal böse Freunde oder so, ne? Wenn sie dich locken, folge ihnen nicht. Es gibt schlechte Freunde und die sind nicht gut für uns. So klar müssen wir es auch mal sehen und sagen, es gibt schlechte Freunde und von denen sollte man sich trennen. Bei aller Jesusliebe und so weiter, achte auf dein Herz, dass es rein bleibt. Es gibt schlechte Freunde. Vielleicht sind es nicht nur Menschen, vielleicht auch Gegenstände oder Gewohnheiten. Es gibt schlechte Freunde, die dich locken. Folge dem nicht. Trenne dich davon. Dinge, die dich und deinen Glauben aus der Bahn werfen. Und das sollte nicht geschehen, weil ich will mich doch konzentrieren. Ich will doch am Ziel ankommen und den Siegeskranz in die Hand nehmen. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen erwähnt, das sind diese typischen Formulierungen aus den Briefen. Es Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, jeder mit Namen. Und für mich das Allerschönste, wenn es um Freundschaft geht, dass Jesus sagt, ich nenne dich jetzt Freund. Nicht mehr Diener, du bist ein Freund, Jesu. Das ist schon mal richtig verarbeitet, verstoffwechselt, verinnerlicht, daraus Wachstum gezogen. Du bist ein Freund. Jesus nennt dich Freund. Wir nennen ja oft, Jesus ist mein Freund. Willst du ein Freund Jesu werden, sagen wir es im Kindergottesdienst, dann ist es gut. Richtig, lade ich dazu gerne ein. Aber viel schöner ist, das Freundschaftsangebot kommt von ihm. Ja, Jesus nennt dich Freund. Nicht Versager, nicht Loser, nicht irgendwer ein dahergekommener, ein Gekrümmter, sondern du bist ein Freund Jesu. Ich komme zum Schluss. Wir hatten 7 Beziehungskiller und dagegen gesetzt 7 gute Sachen, 7 Lebenslinien. Es ging hauptsächlich um unser Verhalten, wie wir an uns arbeiten, wie wir uns ein reines Herz bewahren, in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in unserer eigenen Kraft. Und doch müssen wir da drin unterwegs sein und fleißig sein. Ich möchte einen Gedanken noch loswerden, wenn wir über Beziehungskilling sprechen. Der größte Beziehungskiller ist der Teufel, der Verführer, der Böse. Weil sein Bestreben ist, dass wir das auch mal klarstellen, nochmal, dauerhaft die Beziehung der Menschen untereinander zu zerstören und vor allen Dingen die Beziehung zu Gott, sie erst gar nicht aufkommen zu lassen. Das ist das Werk, die Absicht des Teufels. Sein Bestreben ist, die Beziehung zu Gott zu stören oder gar nicht zu ermöglichen. Da müssen wir ganz klar sehen, und er hat dann Erfolg, wenn die Menschen Gott fern leben, wenn ihnen der Friede und Freude des Glaubens vorenthalten wird. So ist er drauf, der Beziehungskiller. Man kann trotzdem lebenswert leben, durchaus, das will ich nicht in Abrede stellen, aber es fehlt der Einklang mit dem Schöpfer, der Friede, die Gewissheit, wo ich hingehe, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern es erst richtig losgeht. Es fehlt die Dimension der Ewigkeit und die Vergebung meiner Schuld. Und die beste Lebenslinie dagegen, da passt in unser Muster heute Morgen, die hat Jesus hergestellt. Er hat durch seinen Opfertod die Verbindung zu Gott hergestellt, wiederhergestellt. Mit dem Auftrag, mit der Ansage, mit der Einladung, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat die Lebenslinie gezogen von unserer Gottferne hin zu Gott. Ein Weg, den wir finden können, den wir auch gehen können. Eine klare Linie. Und deswegen, letztes Bild hier, ich habe es durchgestrichen, weil ich es nicht sehen möchte. Satan, der Beziehungskiller Nummer 1, ich muss es nur wissen. Der Beziehungskiller Nummer 1 zu Gott hin und zwischen den Menschen. und Jesus, der die Lebenslinie zu Gott hin ermöglicht. Erlösung, versöhnt mit Gott, ewiges Leben, viel Gutes könnte man weiterhin dazu sagen. Wenn jemand zuhört, vielleicht auch online, geht dem Zerstörer deiner Beziehungen nicht auf den Leim, der uns zu Lügnern, Übeltätern, überheblichen Zeitgenossen macht und das wir alles schon angesprochen haben heute Morgen. Gott möchte nicht zerstörte Beziehungen. Er möchte einen Neuanfang und er möchte Heilung in unseren Beziehungen zu ihm hin und untereinander. Lass dich einladen, heute Morgen diesen Jesusweg mit aller Konsequenz zu gehen. Wo du vielleicht gemerkt hast heute Morgen, ich trudle irgendwo an irgendeiner Stelle, dann mach heute Morgen wieder klare Kante. Ihr könnt gerne mal nach vorne kommen und schon mal anfangen fürs nächste Lied. Und da, wo du beziehungsbedrohendes Verhalten in deinem Leben entdeckt hast, durch diese 7 Punkte vielleicht, entschließe dich bitte, heute Morgen damit aufzuhören. Sag zu dir oder vielleicht auch zu einem Zeugen, ich will Beziehungen nicht zerstören oder gefährden, sondern aufbauen und stärken. Und auch wo du heute Morgen lebensfördernde Lebenslinien entdeckt hast, ich habe das ja ausgeführt, für dein Leben oder auch zu anderen Menschen hin, entscheide dich heute Morgen, diese weiter zu entwickeln und zu fördern, mit Gottes Hilfe. Zu sagen, Jesus, ich will dir folgen, dir allein. Mit aller Freude, mit aller Ernsthaftigkeit, mit einem reinen Herzen, mit guten und mit liebevollen Augen, mit segensvollen Händen, mit beweglichen Füßen, die gute Botschaft bringen und mit einem guten Wort zur rechten Zeit. Diese Adventszeit kommt Jesus ganz neu ankünftig in unser Leben. Und so auch diese Botschaft, die Lebenslinien, die Jesus in unser Leben hineinschreibt, die Verbindung, die zu Gott hergestellt ist, ist heute Morgen aktiv. Du kannst diesen Weg gehen zu Jesus hin. Bleib auf diesem Weg, wenn du schon unterwegs bist und wenn du diesen Weg noch nicht gefunden hast. Heute ist Gelegenheit, da einzubiegen, Beziehungskiller abzulegen und der Lebenslinie zu Gott hin zu folgen. Seid gesegnet.